Ja, wir sind im Kapitel 6 im Buch Jesaja und werden da jetzt auch fortsetzen in dem Kapitel der Berufung. So, was wir schon da betrachtet haben, dass für die Gottesbeziehung und für den Dienst die Sicht der Herrlichkeit Gottes ganz wichtig ist. Dass die Sündhaftigkeit des Menschen ganz wichtig wird, dass ihm die klar ist. Und das bleibt aber alles nicht dabei. Gott reinigt Menschen. Der reinigt unsere Herzen. So war das auch mit dem Berühren der Lippen von Jesaja und diese Reinigung durch Gott, die Herrlichkeit Gottes, aber auch, dass er das erkennt. Ich bin ein Mensch von unreinen Händen, Lippen, einem unreinen Geschlecht. Wir haben gesagt, dass wir heute mehr uns auf diesen schweren Teil seiner Berufung, seines Dienstes mehr ausrichten wollen, das näher betrachten wollen. Das ist jetzt die Folie 8, die wir der Auftrag selber. Daran werden wir mehr stehen bleiben und auch in der Verbindung, wie dieser Text im Neuen Testament aufgefangen wird. Und das hat auch etwas zu tun mit dem Thema der Lästerung des Heiligen Geistes, weil in diesem Zusammenhang hat Jesus das angewandt oder auch darüber gesprochen, das so auch ausgesprochen. Also Jesaja bekommt ja eine Botschaft nach seiner Reinigung, nach seiner Bereitschaft, den Dienst anzunehmen, die ihm dann doch verwundert, weil der Inhalt war folgender. Kapitel 6, Verse 9 bis 13 werde ich lesen. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit sehenden Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich: Wie lange, Herr? Und er sprach: Bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zu öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein, und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinthe und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Und das, was Jesaja hier dann so doch erschüttert, dass er die Frage stellt: Wie lange soll das sein? Verwüstung, Entvölkerung und dann doch die Verheißung von einem heiligen Stumpf. Und das wird bei den Propheten mit dem Wort der Überrest des Volkes oft später verwendet. Jesaja selbst wird das in seinem Buch 16 Mal brauchen. Jeremia spricht über den Überrest des Volkes 23 Mal. Das heißt, bei diesem bei dieser Verstockung, die hier geschieht, auf das Wort des Herrn, dass er diesen Zeitpunkt festgelegt hat, spricht er von einem gehalten oder wiederhergestellten Volk. Und gerade so in diesem Buch haben wir 50 Mal, dass Jesaja auch gerade dieses, den Gott, der sein Volk wiederherstellt und heilt, sprechen hören. Also von diesem heiligen Stumpf, von dem er sagt, der da bleibt und der wieder sprießen wird, diese Wiederherstellung des Volkes, darüber spricht er dann auch 50 Mal eine Verheißung aus in diesem Buch. Somit, Jesaja selber hat das Ausmaß nicht gesehen von der weiten Zeitspanne, die hier eingedacht war von Gott, so wie das für die Propheten des Alten Testaments auch oft war. Petrus erwähnt das in seinem Brief und sagt, über welche die Propheten nachsuchten, also die Zeit des Messias, und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, forschend, auf welche oder welche Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeit danach zuvor redeten. Also die Propheten haben geweissagt, haben aber diese große Spanne nicht überschauen können. Und somit wird auch immer für uns das Wort, das an Mose, an das Volk mal richtete und sagte, das Verborgene ist des Herrn, unseres Gottes, aber das Offenbarte ist unser und unserer Kinder ewiglich, damit wir die Worte dieses Gesetzes tun. Das Verstandene zu tun, wird uns immer reichen, aber wir müssen damit rechnen, es werden noch Wahrheiten, Handlungen Gottes sein, die werden wir nicht verstehen können. Die werden verborgen bleiben für unsere Erklärung. Und die sind dann eben Gottes Geheimnis. Somit haben wir hier eine zweifache geschichtliche Einordnung von dieser Verstockung, von der Jesaja hier spricht. Einmal ist das seine Zeit. Es ist der Zeitpunkt, dass es für die Verwüstung des Stadt Jerusalem, für die Wegführung der Stamme Juda und Benjamins, für die Zerstörung des Tempels keine Buße mehr helfen würde. Es wird passieren. Es ist der Zeitpunkt oder das Gericht Gottes ist angekommen. Es ist festgelegt. Es wird auch nichts mehr möglich sein zu tun, damit es nicht geschieht. Das war hier der Zeitpunkt, von dem Jesaja hier sprechen sollte. Und das ist einmal so der geschichtliche Teil, der erste Rahmen, von dem er hier spricht, den er hier berücksichtigt. Und wir haben ja das heute in der Einleitung schon gehört, die Wiederherstellung. Nehemia baut wieder die Stadt, der Tempel wird gebaut, die Mauern der Stadt werden gebaut. Große Freude im Volk. Das ist die Zeit schon danach. Als Jesaja diese Worte spricht, dann ist das nördliche Israel schon in der Gefangenschaft. Und in dem Stadt oder Teil Juda, das ganze Land war ja geteilt in zwei Staaten, da waren ja immer schon zwei Könige. Das war ja auch, was Gott gesagt hat, ich werde euch Zeichen geben, dass ich euch strafen werde. Die Einheit war nicht mehr da. Aber es waren alles Vorboten. Jetzt im Jahre 605 kam dann die erste Wegführung der Stamme Juda, also Leute aus Jerusalem, aus der Hauptstadt Judas und aus dem Volk, die Obersten wurden weggeführt. Das darüber spricht Daniel in seinem Buch. Das war die erste Wegführung. Sie werden sozusagen zu Dienern von den Assyrern. Dann kommt da aber ein Aufstand. Jeremia, Hesekiel schreiben darüber, sie weigern sich wieder den heidnischen Völkern zu dienen. Und dann kommt die zweite Wegführung nach Babel. Das ist das Jahr 597 vor Christus. Und dann kommt dann die endgültige Belagerung der Stadt und die Zerstörung von den Mauern, von dem Tempel im Jahre 586. Und dann ist sozusagen das alles eingetroffen, wovon Jesaja verheißen hat. Die Rückführung geschieht dann nach 70 Jahren. Das hat Daniel gelesen, er hat das bei Jeremia gelesen und hat das erkannt, dass diese Rückführung so von Gott auch die Zeit, die sie da sein sollten, so von Gott auch geplant war. Und dann ist ja das auch die ganze Geschichte der Propheten, wie Jeremia mit dem Volk sagt, sie sollen nicht das Bündnis mit Ägypten eingehen. Das bringt alles nichts. Nebukadnezar wird doch kommen und die Stadt wird fallen und er wird ja auch dafür verhaftet. Er wird in die Grube gesetzt. Und als sie dann doch nach Ägypten gehen, Asyl suchen, das, was wir jetzt auch bekommen, Flüchtlinge, das machten die damals auch. Die gingen nach Ägypten, sich da Schutz zu suchen. Da geht Jeremia mit, obwohl er sagt, es ist ein falscher Weg. Aber ich gehöre zu euch, wir sind das Volk, ich gehe mit euch mit. Aber diesen Weg brauchen wir, können wir uns sparen. Dem werden wir wieder zurückgehen und der wird doch kommen. Und es wird doch so geschehen. Ich wollte noch einen Abschnitt aus Jeremia lesen, der uns sehr wohl bekannt ist und auch die Zeit anspricht. Kapitel 29, die Verse 1 bis 14. Und das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten, der Weggeführten und an die Priester und den die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte. Also Jesaja lebt hier schon nicht mehr, was wir hier jetzt lesen. Das ist schon Jeremia, die Prophezeiungen haben sich erfüllt. Das Land ist sozusagen verbrannte Erde zurückgeblieben und das Volk ist in Babylon in der Gefangenschaft. Nachdem der König Jechonja und die Herren und die Hofbeamten und die Obersten von Juda und Jerusalem und die Schmiede und die Schlosser Jerusalems verlassen hatten, durch Elassa, den Sohn des Schafan, und Germania, den Sohn der Hilkia, die Zedekia, den König von Juda, nach Babylon zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. Und das war der Inhalt des Briefes. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babylon gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst die Früchte. Das heißt, rechnet nicht damit, dass es nur ein, zwei Jahre dauern wird. Ihr werdet da bleiben. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmet Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gib Männer, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ihr euch gefangen weggeführt habe, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zu dem Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, lasset euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Weissagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr auch träumen lässt. Denn Lüge weissagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesem Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Aus diesem Zusammenhang stammt dieses Wort, das wir so oft anwenden und zitieren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich euch auch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mich mit eurem ganzen Herzen nach mir. So werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Und hier ist wieder ein Bogen gespannt, der nimmt schon wieder die Zeit damals mit, aber auch die unsere Zeit. Das Zurückbringen von dem weggeführten Volk Gottes. Und das werden wir gleich sehen, weil Jesus diese Worte von Jesaja nicht nur auf die Zeit zu Babel anwendet, sondern auch zu seiner Zeit. Und somit sehen wir die zweifache Anwendung von dieser Verheißung oder von diesem auch Gerichtsurteil. Es gibt in der Geschichte vom Volk Israel drei dieser Verstockungen. Das war in der Wüstenwanderung. Da war ein Anfang. Sie gingen, eigentlich brauchten sie von Ägypten bis nach Kanaan nur 2 Monate. Dann war es aber in 40 Jahre wurde das. Das war genau diese Verstockung. Das war ein Ungehorsam und dann wollten sie aber auch schon, da sagt Gott, nein, jetzt nicht mehr. Das war das eine Mal. Hier die Gefangenschaft von Nordreich und Juda, genauso ist wieder die Verstockung vom Volk Israel. Und dann das dritte Mal, das werden wir gleich im Neuen Testament sehen, dass genau diese Worte von Jesaja Jesus anwendet und spricht von der erneuten Zerstreuung seines Volkes, aber diesmal für eine sehr lange Zeit, fast 2000 Jahre. Und von der Zerstörung des Tempels. Und Jesus wendet diese Worte von Jesaja an für seine Zeit. Und deswegen sind die auch für uns, klären die vieles auf, was so auch an den Worten, die Jesus spricht, dann auch zu verstehen sind. Also, wir lesen uns jetzt mal die Worte, die Jesus zitiert von Jesaja in seinen Predigten im Neuen Testament. Erstmal Matthäus Kapitel 4. Da zitiert Jesus Jesaja oder der Matthäus zitiert das hier und erklärt damit den Anfang des Dienstes von Jesus. Matthäus 4, 14. Ich lese von Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Das heißt, Jesus verlagert seinen Hauptaufenthalt ab diesem Zeitpunkt im Norden Israels nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesaja, Jesus beruft sich, das Neue Testament beruft sich auf diese Verheißung des Jesajas aus seiner Prophetie. Und wie oft ist dieses Licht so sichtbar, wenn man so hört, wenn die Schwester sagt, ich halte noch viel zurück von dem Schrecken, was da so doch an Finsternis, an Gewalt, an böse Kräfte da ist. Und das Evangelium bringt Leben, es bringt Frieden, es bringt Hoffnung für die Menschen. Das ist so ganz was anderes. Und hier hat Jesus angefangen zu predigen. Matthäus 8, 17. Wieder ein Wort, das mit Jesaja verbunden ist. Hier geht es um die vielen Heilungen, dass die Namen gar nicht mehr alle erwähnt werden. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank dahin niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Das ist die Zeit der vielen massenhaften Leidungen, immer wenn Leiden, also viele Kranken wurden geheilt, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das wendet der Evangelist Matthäus hier an dieser Stelle an. Und dann kommt ein entscheidender Moment im Dienst von Jesus, das ist Matthäus 12. Wir lesen in Kapitel 12 von Vers 9. Und als er von dort wegging, kam er in eine Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihm anklagen könnten? Hier war schon sehr feindselige Stimmung da. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat, und wenn es dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Hier ist das schon die erste Erwähnung von den Plänen, Jesus zu töten. Und dann lesen wir darauf, dass sie das so tun und beschließen, dass wieder ein Jesaja-Wort hier in die Handlungsweise, in das Verhalten von Jesus kommt. Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Also, da ist ein Aufstand, aber Jesus sucht jetzt nicht wieder die Gegnerschaft, sondern er zieht sich zurück. Er kennt die Zeit. Es ist noch nicht Zeit, dass hier jetzt das schon vollzogen wird. Und er bedrohte sie, die er heilte, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird die Nationen Recht verkünden. Und er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Also hier hat Jesaja diese Zeit von dem Dienst von Jesus vorhergesagt, dass er auch nicht, dann wenn es noch nicht dran ist, wird er diese Konfrontation nicht suchen. Er wird sich zurückziehen und im Verborgenen heilen, sozusagen. Da, wo er eben ist, aber nicht hier das, was dann später kommt, dann wurde ja das ein öffentlicher Akt. Und dann lesen wir in Kapitel 12 hier weiter, dass jetzt ein besonderer Moment kommt. Matthäus 12, und das haben wir in der Predigt Sonntag gehört. Das ist der Abschnitt, den Andreas gelesen hat, und somit können wir das nochmal vertiefen. Matthäus 12, 22 und 23, das ist jetzt ein besonderer Moment. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es staunten die ganze Volksmenge und sagten: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Das bedeutete mit anderen Worten, das ist doch der Messias. Die Pharisäer aber sagten, als sie das hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Als das hier geschieht, dann kommt die Wende. Auch in dem Verhalten von Jesus, auch von dem, wie er das öffentlich jetzt antwortet. Er nimmt jetzt Stellung darauf, was sie sagen, und die Jünger fragen ihn dann: Warum ändert sich jetzt alles? Warum fangst du an, so zu reden, dass sie dich nicht mehr verstehen? Und dann erklärt Jesus das im Kapitel 13, Vers 14, den Grund. Ich werde von Vers 10 lesen. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautete: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit Ohren hören sie, haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und das war der Wendepunkt. Ab diesem Zeitpunkt war das die Verstockung ausgesprochen und war auch das Gericht ausgesprochen, dass das kommen würde, wieder was Jesaja gesagt hatte. Sie werden zerstreut werden in alle Welt. Der Tempel, sagte Jesus später in Kapitel 23, wird zerstört werden. Und diese Verstockung des Volkes, die ist hier für diese Generation zugesprochen, nicht für den einzelnen Menschen. Das müssen wir hier unterscheiden. Der einzelne Mensch, das waren ja auch die Jünger, auch später sind ja viele zum Glauben gekommen. In der Pfingstpredigt, die Anfänge der Gemeinde waren ja alles Israeliten, aber das Volk an sich nicht. Denn da war die Verstockung da, da war diese Zeit des Gerichts angekommen. Und die sehen wir hier sehr deutlich in der Wende, wie Jesus damit umgeht. Paulus spricht, dass in der Gemeinde, in der Gruppe der Juden an in Korinth, als er da ist, in der Apostelgeschichte 18,6 lesen wir das, und da schüttet er seine Füße ab und sagt: Ich bin jetzt rein von dem Blut, von eurem Blut, und das ist auf euch. Das spricht ja nicht den Heiden aus, sondern gerade den Leuten in der Synagoge. Und in Römer 11, da wird das nochmal erklärt. Und somit, Geschwister, haben wir hier die Geschichte von dem Überrest Israels. Wir sind wieder noch nicht zum Punkt gekommen, aber so Gott will und wir leben, wollen wir das doch, denke ich, in diesem großen Umfang schauen und werden dann nächste Mal kurz über die Situation vor dem, dass das Volk Israel wieder sich sammelt, dass diese Zeiten sich wirklich geändert haben, sichtbar, nachvollziehbar, geschichtlich, und davon wir Zeugen sind. Und dann auch diesen Text, den wir in Kapitel 12 lesen, von der Lästerung des Heiligen Geistes. In diesem Zusammenhang wollen wir das gerade durchnehmen. Es ist für uns, denke ich, ganz wichtig, dass wir diese Grundlagen immer wieder auch festhalten in unserem Herzen. Gott ist in seinem Handeln frei. Er ist souverän. Er handelt, und wir werden das nicht immer verstehen. So wie er das im Alten Testament schon sagte: Das Verborgene, das ist des Herrn. Was er aber offenbart hat, das ist für euch, damit ihr das tun könnt und damit ihr leben könnt nach seinem Wort. Und somit wollen wir unserem Vater im Himmel danken für die große Weisheit Gottes, die unaussprechlich ist, wenn man darüber mitstaunen möchte mit Paulus. Der hat das in dem Kapitel 8 im Römerbrief zusammen erfasst, als man merkt, er hat einfach beim Schreiben nicht anders können, als über diese Weisheit Gottes zu staunen. Und dass die auch so ist, Schwester, dass diese lange Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit dem Einzelnen, mit dem Volk Israel, mit der Wiederherstellung, mit diesen Gesichtern, die die Propheten gesehen haben, das soll unseren Glauben allen stärken. Denn damals war das auch so. Womit begründeten die Menschen, das kann nicht passieren, wir werden nicht weggeführt werden, das kann nicht sein. Sie haben das damit begründet, dass sie gesagt haben, dann werden alle Völker sagen, Gott, der Gott Israels ist schwach und unsere Götter sind stark. Damit haben sie begründet das und gesagt, das kann nicht sein, das wird Gott nie zulassen, so wird er sich nicht schmähen lassen. Er lässt sich nicht schmähen, Geschwister. Die Geschichte hat das Gegenteil bewiesen. Es war wirklich Buße da im Volk. Wir haben das ja heute gehört von Willi. Das war ja die Buße des Volkes nach der Gefangenschaft. Sie haben angefangen, ihren Gott zu fürchten, ihren Gott zu lieben, mit ihm zu leben. Und somit sind seine Wege gut für uns. Ich habe ja Gedanken des Friedens, sagt er durch Jeremia an die Weggeführten in Babel. Vergiss das nicht. Somit wollen wir auch in seinem Wort uns festigen und jetzt noch mit Gebet abschließen. Lass uns dazu aufstehen. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine Niederkommen zu uns Menschen in Jesus Christus, für das Licht, für die Wahrheit, für das sich Offenbaren uns Menschen. Und heute und hier dürfen wir teilhaben daran, an dem Evangelium, an den Früchten des Evangeliums. Danke, Herr, wir dürfen eine Botschaft deine Liebe verkündigen, eine Botschaft von einem Gott, der aus einem abgefallenen und verfaulten Stumpf Leben bringt. Wir Menschen sind sündig, aber du bist heilig. Und dahin bringst du uns. Du willst uns in deine ewige Heimat bringen. Sei mit allen Kranken, Schwachen, allen Menschen, die Trost und Hoffnung brauchen. Und so sind wir vor dir, unser Vater. Danke, dass wir so in diesem Vertrauen zu dir beten können. Amen. Ja, ich wünsche jedem gesegneten Abend und Heimweg.